Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch vielfältige Medientipps zu unterschiedlichen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria Schenkschuk.
Ich heiße Sabine Flecke.
Ich bin Linda Donalies und heute wollen wir uns über Graphic Novels unterhalten. Und wir haben einfach mal versucht, euch möglichst aus allen Bereichen was mitzubringen.
Ich fange mal an. Ich habe eine Graphic Novel, die heißt Der Weltraumpostbote und ist von Guillaume Perrault. Und die ist für Kinder schon im Grundschulalter. Da geht es um Bob, der ist Weltraumpostbote mit Raumschiff und allem drum und dran. Und Bob liebt seine Routine. Ich finde, das sieht man ihm auch an. Er ist so ein 0815 Mensch. Ne?
Sieht sehr ordentlich aus.
Ja, ordentlich auch, bis auf den Drei-Tage-Bart. Und er mag es einfach, wenn jeder Tag gleich ist und er mag, dass er seine feste Route hat. Aber sein Chef sieht das heute anders und gibt ihm jetzt einen Plan, wo jeder Tag einfach ganz anders ist und die Planeten, die er besuchen soll, auch alle ganz durcheinander sind und er kennt die auch nicht. Man wird in der Graphic Novel direkt angesprochen. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, es gibt halt normale Menschen, es gibt Aliens, wie den Chef zum Beispiel, das ist so eine Krake mit Schnauzer, mit Kaffeetasse und Zigaretten in den Tentakeln. Schräg ist, es gibt auch noch Kassettenrekorder, Bleistifte und Kaffeetassen, das hat mich ein bisschen gewundert. Also es gibt auf jeden Fall viel, wo man gucken kann und was man entdecken und vielleicht als Kind dann auch kommentieren kann.
Und Kassettenrekorder könnte für die Kinder ja schon fast wieder was Außerirdisches sein.
Da hast du natürlich recht. Ja, das stimmt. Dann haben wir also vielleicht, wenn wir zugucken, auch noch Spaß daran. Es gibt witzige Ideen. Zum Beispiel ist ein Planet, wo Hunde drauf leben, in Knochenform. Und es gibt auch Sachen, die man, wo man überlegen kann, so rätselmäßig. Zum Beispiel ein Kunde, der Herr Klein, der auf einem Planeten wohnt, der ist ganz offensichtlich der kleine Prinz. Der sagt nämlich zu dem Postboten, als er ankommt, er will eigentlich die Post gar nicht, malst du mir ein Schaf, ne? Also das habe ich erkannt. Seitdem habe ich natürlich permanent drüber nachgedacht, was jetzt die anderen Planeten mir alle sagen wollen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist noch was versteckt, vielleicht ist nichts versteckt, findet selber raus. Jedenfalls ist Bob überhaupt nicht begeistert. Also die Hunde auf dem Hundeplaneten, da hat er auch das Gefühl, die wollen ihn fressen, vor denen flüchtet er dann und er fliegt dann zurück. Und als er so mitten im Weltraum schwebt und so auf seine Route runterblickt, da merkt er, dass doch ganz viele schöne Sachen an dem Tag passiert sind und dass auch ganz viele unentdeckte schöne Planeten ihm begegnet sind. Also er ist jetzt der Meinung, super, so machen wir das jetzt immer, jeden Tag eine neue Route, er kommt nach Hause und ihr könnt euch vorstellen, ne, sein Chef hat aber andere Ideen.
Oh, der Arme.
Genau. Also mir hat das unheimlich gut gefallen. Von den Illustrationen her ist es ein bisschen ungewöhnlich, ne?
Ja, auch von der Farbgebung. Ich meine, außerirdisch ist ja...
Ja, meinst du, das liegt am Außerirdischen? Ich muss mal sprotzen. Ich habe geguckt, das ist nach der Linie Claire, wie die Belgier früher gezeichnet haben, die ja so eine Comicschule begründet haben. Ja. Also das ist so ein bisschen retro.
Lernt man noch was.
Vielleicht.
Vom Zeichenstil.
Genau.
Okay, wir machen mit was weiter, was zumindest vom Namen her wahrscheinlich alle kennen. Also Disney dürfte ein Begriff sein. Und ich habe die Geschichte von Roy und Walt Disney mitgebracht. Die heißt The Money Man und ist von Alessio De Santa. Ist bei Knesebeck erschienen. Ich finde, das ist eine unglaublich spannend zu lesende Gründergeschichte, weil man, wenn man an Disney denkt, ja einfach an dieses riesige Unternehmen denkt. Und so ein bisschen vergisst, dass das ja wahrscheinlich auch ganz klein angefangen hat. Ja, also erzählen tut der Roy in Rückblenden, wie einfach dieses Lebenswerk entstanden ist. Er ist der vernünftige Geschäftsmann, der halt immer die Zahlen im Blick hat, alles organisiert hat und Walt das kreative Genie, was auch heute noch deutlich bekannter ist. Und durch Roys Augen wird eben aus diesem Mythos Disney wieder ein Mensch und halt eine reale Geschichte, finde ich. Also die beiden wachsen in total ärmlichen Verhältnissen auf und müssen am Anfang, also von Anfang an für das, was sie wollen, kämpfen. Wobei mehr Walt Sachen will, also der ist der Träumer mit den Visionen. Und Roy ist derjenige, der es ihm im Endeffekt ermöglicht, diese Träume dann auch leben zu können. Das funktioniert, aber die beiden streiten eigentlich permanent, weil Geld reinkommen muss, weil Deadlines eingehalten werden müssen, weil Walt aber sehr konkrete Vorstellungen hat, wie das auszusehen hat und eben auch sagt dann, ne, langweiliges Zeug können die anderen machen. Er erfindet Mickey Mouse, das ist ein ziemlicher Erfolg. Dann produziert er den ersten Zeichentrickfilm mit Bildern und Ton. Finde ich, denkt man beim Lesen auch so, ja, und? ja, aber das war damals, ne, also als er das vorgeschlagen hat, hat der Roy den angeguckt und hat gesagt, sag mal, geht's noch? Das ist total teuer, du brauchst mehrere Geräte, wie willst du das machen? Und ja, also der Walt hat nicht nur die Vision, sondern er ist dann auch unglaublich engagiert dabei, die umzusetzen. Er hat zum Beispiel für den ersten Disney-Park sein Haus verkauft. Also er wollte unbedingt diesen Park haben. Der Roy hat halt gesagt, okay, das ist zu teuer. Also hat Walt das Haus verkauft und hat dann auch noch eine eigene Firma gegründet. Hat sich dann aber doch wieder mit dem Roy eben zusammengetan, weil eigentlich hat er halt immer das Finanzielle übernommen und dann passt es auch wieder. Und das ist total typisch für die beiden. Also du hast ständig diesen Streit, der auch also wirklich ja, sehr vehement und teilweise auch ein bisschen böse dann zwischen den beiden ausgefochten wird. Und dann raufen sie sich aber wieder zusammen. So ganz typische Sätze, Roy, werden die Arbeiten rechtzeitig fertig? Walt, warum denn nicht? Du machst dir immer unnötig Sorgen. Roy, du musst mal zu einer Aktionärssitzung kommen. Walt, oh, ich arbeite lieber an Film, das ist doch vertane Zeit. Ja, und dann gegen Ende sagt der Roy einmal, du musst aufhören, auf der Überholspur zu leben. Aber das kann Walt nicht, ne? Also er ist wirklich auch getrieben von seinen Visionen. Und sein letzter Traum ist eben Disney World. Dafür haben sie ein riesiges Grundstück gekauft, was viel zu groß wäre für ein Disneyland. Aber er hat halt noch größere Pläne. Und ja, bevor die anfangen oder während die anfangen, wird bei ihm Lungentumor entdeckt. Der linke Lungenflügel wird dann entfernt, aber der Krebs hat schon gestreut. Und sein letzter Wunsch ist eben, dass Disney World genau nach seinen Plänen fertiggestellt werden soll. Und ja, den erfüllt der Roy dann auch. Und er selber stirbt dann 2 Monate danach an einem Hirnschlag.
Okay.
Ja, also die sind jetzt schon, die sind nicht ganz jung gestorben, das ist, glaube ich, okay. Auch sehr spannend fand ich, weil man eben wirklich immer dieses Perfekte eher im Kopf hat, dass er halt dann beschreibt, also der erste Disney-Park wurde 1955 eröffnet, was da alles schiefgegangen ist. Ne? Die Zuspringerstraßen waren komplett überfüllt. Ja, die Kinder haben dann am Parkplatz Pipi gemacht, weil da eben noch keine Toilette war und die so lange warten mussten. Wo der Roy dann aber auch sagt, Gott segne sie, lassen sie die Kinder pinkeln. ja, dann gab es zu wenig Abfallbehälter, das Essen war zu schnell leer, überall waren lange Schlangen, die Damen sind mit den Absätzen in den Gehwegen stecken geblieben, der Wasserspender hat nicht funktioniert. Das fand ich total sympathisch, da einfach mal so hinterzugucken. Ja.
Klingt nach einem echten Leben, ne?
Ja, ja, ja. Und ich finde, wenn du halt das andere vor Augen hast, vergisst man das so ein bisschen. Genau, und den letzten Satz, den der Roy dann eben bei der Eröffnung des Parks sagt, ist, Walt hat immer alle mit seiner leidenschaftlichen Begeisterung angesteckt. Er war immer bei der Sache. Vielleicht war das die größte Leistung meines Bruders. Das wird mir jetzt echt erst klar. Was ich schön fand, war, dass hier halt der Roy mal im Vordergrund gestanden hat. Und man dadurch, finde ich, den Walt, über den viel, viel mehr veröffentlicht ist, auch nochmal anders sieht. Weil, ja, ohne, also ich denke, das wusste er auch, jedenfalls wird das in diesen Krankenhausszenen so ein bisschen klar, dass er schon wusste, dass sein Bruder ihm halt ganz, ganz viel ermöglicht hat. Ja, also wirklich spannend zu lesen.
Wenn das Buch jetzt eher so realistisch ist, dann ist wahrscheinlich der Zeichenstil auch sehr, sehr realistisch, oder?
Ich kann euch das ja mal zeigen. Also man hat immer die sepia gefärbten Zeichnungen, das ist im Endeffekt die Vergangenheit. Und dann hat man zwischendurch die bunten Zeichnungen, weil letztendlich erzählt er einer Frau und deren Tochter im Hotel seine Lebensgeschichte. Und das ist halt kurz vor der Eröffnung von Disney World. Genau, und die Sachen sind dann halt in bunt gezeichnet. Schon realistisch.
Ja, aber ist auch ein schönes Stilmittel, dann das halt bunt zu halten und dann so die Vergangenheit ein bisschen
in Sepia zu bringen. Ja, und dann wird auch nochmal klar, das ist halt wirklich, also das sagen halt auch die Zeichner, das ist episodenhaft. Das soll jetzt nicht, also die haben sehr gut recherchiert und so, aber es soll jetzt nicht irgendwie alles punktgenau, sondern es sind wirklich Rückblenden aus seinem Leben.
Cool. Genau, und ja, Disney hat ja auch immer ein bisschen was mit Fantasie zu tun und so. Und deswegen habe ich die bisher dreibändige Reihe Eine Geschichte der Insel Arryns mitgebracht von Flora Grimaldi, die man definitiv nicht so ausspricht, weil sie nämlich Französin ist, und Maike Plenske, die in Berlin lebt. Und auf der Insel Arryns herrscht seit Jahren ein Burgfriede zwischen den Menschen und den Kreaturen. Kreaturen sind sowas wie Waldelfen, Hexen, Gestaltwandler, Nymphen und so. Und Kreaturen, die im Reich der Menschen gefunden werden, die werden ja ohne Rücksicht auf Verluste umgebracht, auch wenn sie von Menschen geboren werden, und gelten generell ja eigentlich als Abschaum, und die möchte man da nicht haben. Und der arrogante Menschenprinz von einem von den Königreichen von Starktal, Bran, der betritt den Wald, in dem diese Kreaturen leben, und tötet dort einen Elch. Und dieser Elch stellt sich als Hexe heraus, die ihn dann verflucht, und fortan muss er als sprechender Rabe leben. Und niemand weiß, dass er noch am Leben ist. Weil er sich dann natürlich nur im Wald aufhalten kann, weil alle natürlich denken, dass er eine Kreatur ist. Und er reist dann zusammen mit der Heilerin Macha rum, die ihre Geschichte im zweiten Teil erzählt bekommt, wo es dann Jahrzehnte davor spielt und man erfährt, wie die Menschen überhaupt da hingekommen sind. Was halt auch nicht so schön war, weil die natürlich den gesamten Wald übernommen haben, abgeholzt haben, ihre Burgen dahin gebaut haben und sozusagen die Kreaturen vertrieben haben. Und im dritten Teil geht es dann nochmal wieder nach Bran, und wir erfahren, was mit seiner Familie passiert ist und mit seinen Geschwistern und seinem Vater. Und was ein bisschen doof ist, ist, der letzte Teil ist jetzt, glaube ich, 2017 erschienen, aber es gibt noch keinen nächsten Teil, und es endet aber auf voll dem Cliffhanger. Ich bin nur so, hallo, ich möchte jetzt gerne den nächsten Teil haben. Ich habe mich schon gefragt, warum wir nur drei davon haben, und dann habe ich gesehen, es gibt gar keinen anderen. Ja, und also die Farben sind halt, also es ist super klar, was das angeht, und also es wirkt sehr, sehr fantastisch auch und hat mich ein bisschen an die Serie Dragon Prince von Netflix erinnert, die ist halt auch so richtig, ja, vibrant, würde man auf Englisch sagen, gezeichnet, und das hat mir super schön gefallen.
Und ist auch, finde ich, für Jugendliche geeignet, ist auch bei Jugendlichen, also könnte auch da stehen, weil jetzt Brutalität, Textlastigkeit, die ganze Geschichte, wäre alles auch wirklich noch gut für Jugendliche,
ja.
12, 13, verständlich.
Finde ich nämlich auch. Und was ich auch cool finde, ist, dass die Charaktere halt auch Fehler haben und nicht nur die 0815 Helden sind, sondern den konnte ich ja gar nicht. Aber ich war nur so, kann der jetzt mal aufhören? Ja, so furchtbar.
Ja.
Ja, aber das finde ich eigentlich dann doch auch ganz schön.
Dann machen wir fantastisch weiter oder eigentlich eher in Richtung Sci-Fi. Und zwar habe ich die Reihe Life is Strange. Wir haben davon Staub, Wellen und Fäden, also drei Bände. Der vierte Band erscheint jetzt in Deutschland, und auf Englisch gibt es aber schon 8, habe ich gesehen. Das basiert auf einem PS4-Spiel, wo man, also es ist ein Adventure mit Zeitreise-Elementen, wo man aber auch Rätsel lösen. Es gibt, je nachdem, wie man sich entscheidet oder auch für welche Protagonisten man sich entscheidet, unterschiedliche Enden. Der erste Comic startet nach dem Ende des Spiels, in dem sich Max, das ist eine Fotografin, für die Timeline entscheidet, in der ihre Freundin oder auch Partnerin Chloe überlebt. Und die Konsequenz, dass sie rettet, ist halt, dass die Stadt Arcadia City durch einen Hurricane zerstört wird. Und mit der Stadt auch viele Menschen, auch einige, die sie kennen, zum Beispiel Chloes Familie. Und die beiden leben nun in dieser Graphic Novel ein Jahr danach in einer anderen Stadt und haben dort auch Freunde gefunden. Sie sind aber immer noch von den Erlebnissen traumatisiert. Max hat immer noch die Fähigkeit, in der Zeit zu reisen, nutzt die aber nicht. Es passieren aber merkwürdige Dinge. Also sie kann das auch nicht einordnen. Sie sieht plötzlich Personen, die eigentlich in ihrer Timeline tot sind. Und sie weiß nicht, sind das jetzt Geister oder sind das Visionen oder ist das vielleicht noch was ganz anderes? Ich habe jetzt das Spiel nicht gespielt. Man kriegt so eine Starthilfe, einmal bildlich, was in dem Spiel passiert ist, mit so ganz kurzen Schlaglichtern, und es gibt auch noch einen Blogtext, den man lesen kann, dann ist man so über das Gröbste informiert. Aber ich muss sagen, dass es bei der ersten Geschichte, bei der ersten Graphic Novel, mir trotzdem schwer gefallen ist, so richtig in die Geschichte reinzukommen. Bei den weiteren Bänden gibt sich das dann, weil das sich ja auch weiterentwickelt und sich nicht mehr so viel dann immer auf das Spiel bezieht. Ich kann jetzt zu den anderen Bänden nichts sagen, weil in dem ersten Band entwickelt sie halt eine weitere Fähigkeit und das wollt ihr jetzt noch nicht wissen. Genau. Ich denke, dass die Zielgruppe hauptsächlich Frauen und Mädels sind. Würdest du das auch so sagen? Also durch die Auswahl der Personen. Ne? Es gibt ja in dem Spiel auch männliche Protagonisten, aber hier sind ja eigentlich drei Frauen, die die Hauptrollen spielen.
Genau, also es gibt natürlich auch einige Männer, die die Spiele gespielt haben schlussendlich, aber also von den Leuten, die ich halt kenne, die es gespielt haben, sind eigentlich überwiegend Frauen.
Ja, also deswegen würde ich sagen, das Spiel ist ab 16, ne? Weil da auch teilweise Gewaltdarstellungen halt vorkommen. Das ist aber bei der Graphic Novel überhaupt nicht so. Die könnte man also schon ab 12 Jahren lesen. Gremlins nicht vor 12 Uhr füttern oder so. Genau. Was mir gut gefallen hat, ist hinten drin, gibt es noch Skizzen, also wie die Personen gezeichnet worden sind oder auch welche Klamotten die anhaben. Es gibt alternative Cover, Kreationen, das hat mir sehr gut gefallen. Die Autorin ist Emma Vircelli. Sie ist eine ganz bekannte britische Comic-Künstlerin und Autorin, hat auch eine Graphic Novel zu Vampire Academy gemacht und Artwork ist von Claudia Leonardi, die in Italien an der Scuola Internazionale die Comics studiert hat. Also von den Bildern hat mich das sehr angesprochen.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wie in dem Computerspiel, oder?
Ganz
ja,
genau.
Weil ich finde, die waren, also die, ja, ne, Graphic Novels sind ja immer unterschiedlich und ich finde, die setzen sich nochmal deutlich von denen, die wir jetzt hier sonst so liegen haben, ab.
Also, sie haben schon versucht, den Stil so zu übernehmen, genau.
Was ich auch super interessant finde, ist, wir haben die Graphic Novels ja angeschafft, weil wir ja immer monatlich unsere Abstimmung durchführen, wo unsere NutzerInnen abstimmen können, welche Medien wir anschaffen. Und die haben mit Abstand gewonnen. Also die lagen weit vor allen anderen. Und ist jetzt interessant zu beobachten, ob das jetzt war, weil man sich von den Bildern und von dem Inhalt angesprochen fühlt oder ob das wirklich Leute waren, die dann halt auch die Spiele gespielt haben. Finde ich eigentlich ganz interessant.
Also ich kenne das Spiel nicht. Ich finde aber, die Bilder sehen sehr, sehr ansprechend aus. Und ich fand die Geschichte eben auch spannend, ne? Also weil das ja auch so ein Gedankenkonstrukt ist, dass man selber manchmal hat, was wäre, wenn. Und dann machen wir spannend weiter und zwar mit einem Krimi, der Michel Bussi wahrscheinlich, der hat ein Krimi gespielt, Schwarze Seerosen, der ist nicht auf Deutsch erschienen und es gibt eine Comic-Adaption dazu. Das spielt in Giverny, das ist so ein ganz kleines, idyllisches Dorf in der Normandie, was wegen Monet, der da die letzten 40 Jahre vor seinem Tod 1926 gelebt hat, sehr berühmt ist. Er hat da nämlich auch seinen Garten angelegt, wo er die ganzen Seerosen dann gemalt hat. Ja, und um den Ort einmal zu beschreiben, würde ich einen Teil von einer Seite mal zitieren. Da erklärt halt einfach eine Frau, wie es ist, in diesem Ort zu leben. Ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis, Inspektor. Giverny ist eine Falle. Ein wunderschönes Dorf, aber mit einer versteinerten Kulisse. Es ist verboten, das kleinste Haus anders zu gestalten, eine Mauer anzustreichen, eine Blume zu pflücken. Die Gesetze untersagen es. Ein Leben hier in einem Gemälde. Wir sind eingemauert. Man glaubt sich im Zentrum der Welt, weil man eine Reise wert ist. Aber es ist die Landschaft, die Kulisse, die am Ende auf einen herabtropft. Eine Art Versiegelung, eine tägliche Versiegelung der Resignation. Ja, ne, also so zu dem Ort, wo das Ganze drin spielt. Ja, in der Einleitung werden drei Frauen vorgestellt. Das erinnert dann so ein bisschen an Märchen. Also man hat halt dieses Bild, ne, von diesen wunderschönen Seerosen und dann hat man unten den Schatten, also von drei Frauen da drinne. Die erste war böse, die zweite eine Lügnerin, die dritte eine Egoistin. Die werden dann noch ein bisschen mehr vorgestellt, also hinterher sogar mit Namen und es wird eben angekündigt, dass nochmal getötet wird. Und dann fängt die eigentliche Geschichte an. Das Kapitel heißt dann sozusagen Bild 1, Impression. Und es startet damit, dass ein Kunstsammler erschlagen in einem Bach liegt. Und der Kommissar beginnt halt daraufhin dann mit zwei Kollegen die Suche nach dem Mörder. Also recht klassisch. Das Opfer hatte zwei verzehrende Leidenschaften, die Malerei und die Frauen. Also werden anhand von Fotos, die der Polizei zugespielt wurden, die fünf Frauen da drauf überprüft und gleichzeitig wird geschaut, ob der dringliche Wunsch von dem Opfer, ein Seerosenbild von Monet zu besitzen, irgendwie zu seinem Tod geführt haben könnte. Die Zeichnungen erinnern vom Stil her sehr an die Werke von Monet. Also mir gefallen sie auch sehr gut. Und der Fall ist durchweg unterhaltsam und spannend und man wird ganz unglaublich und genial in die Irre geführt. Also der Fall löst sich am Ende völlig unvorhersehbar, aber logisch auf. Und nachdem ich jetzt die Lösung weiß, muss ich es auf jeden Fall nochmal lesen.
Ja, dann kann es natürlich sein, dass du dann auch nochmal viele Sachen, dass die nochmal auffallen, die du
genau,
dann
genau, ich glaube nicht, beim zweiten Lesen achte ich jetzt auf Dinge ganz anders, ja. Ja, aber also das, also mit dieser Auflösung, die logisch ist, aber die überhaupt nicht vorherzusehen war, das fand ich jetzt echt nochmal cool für einen Krimi, weil das hat man, finde ich, selten. Ja, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, ne, der Autor, den gibt es ja auch sonst mit ganz vielen Büchern und auch Liebesgeschichten hat er geschrieben. Und ich weiß, warum er auch sonst so gut in der Bibliothek läuft. Also er hat es drauf.
Nee, okay. Genau, dann bleibt es spannend, aber wir springen ein ganz, 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 ganz kleines bisschen in der Geschichte zurück. Und zwar in die Zeit der Römer.
Ach du, minimal.
So, minimal, genau. Und zwar habe ich die Adler Roms von Enrico Marini mitgebracht. Im Moment gibt es davon 5 Bände. Schlussendlich sollen es wahrscheinlich 8 werden. Ja, es ist eigentlich die relativ klassische Geschichte des Germanenfürsten Arminius, der natürlich als Geisel zu den Römern kommt und da aufwächst und dann irgendwann wieder zurück zu den Germanen geht. Und dann läuft es natürlich auf die Varusschlacht hinaus. Und ein ganz großer Teil der Reihe beschäftigt sich mit seiner Freundschaft zu dem fiktiven Römer Marcus Valerius Falco, der Sohn des Römers ist, der ihn sozusagen als Geisel aufzieht. Und natürlich geraten sie zuerst so ein bisschen aneinander, der Römer und der Germane. Dann freunden sie sich aber doch sehr gut an und schlussendlich, naja, könnte es dann zu den ganz, ganz, ganz kleinen Reibereien kommen, wenn sie sich dann in der Varusschlacht gegenüberstehen. Auch wieder nur so minimale Probleme, die ihrer Freundschaft im Wege stehen. Der Zeichenstil ist relativ realistisch in sehr matten und kräftigen Farben gehalten, was ich auch, also ich finde, das passt. Und die Reihe scheut sich auch nicht so wirklich davor, so explizite Sex- und Gewaltdarstellungen zu haben, teilweise dann doch schon ein bisschen sehr viel. Ich hätte jetzt nämlich eigentlich gesagt, boah, das ist total cool, um halt besonders Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen halt die oder vielleicht sogar Kindern die Geschichte näher zu bringen, aber dann wurde es dann doch schon ein bisschen zu viel. Genau, aber also prinzipiell fand ich es ist eine amüsante Neuerzählung und ja, ich bin gespannt, ob irgendwann nochmal der 6. Teil rauskommt oder auch nicht.
Es erinnert mich von den Bildern so an diese Historienschinken, ne, die früher im Fernsehen kamen, Ben-Hur und sowas.
Genau, ja, also es ist halt auch so, ja, genau.
Okay, ich glaube aber mit diesen, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die Zeit, ne, mit den Gewaltdarstellungen und
ja, wenn man jetzt so an Game of Thrones ja auch denkt.
Etwas oder expliziteren Schlafzimmer-Szenen.
Ja, er war ja in Barbaren jetzt auch so bei Netflix, wo das, was ja die gleiche Geschichte
ja,
theoretisch erzählt.
Ja, also ich glaube, auch im Fernsehen kannst du erheblich mehr in ausführlicher sehen. Ja, genau, also weil das ist jetzt bei dem, was ich mitgebracht habe, noch auch so. Das ist die Reihe Königliches Blut. Das hat der Splitter Verlag rausgegeben und da sollen unterschiedliche Herrscherinnen gezeigt werden, die halt umstritten sind, aber die in der Geschichte nachhaltig Spuren hinterlassen haben. Und so eben auch Isabella, die Wölfin von Frankreich. Isabella war das 6. Kind vom französischen König Philipp IV. Sie war die einzige Tochter, die Kindheit überlebte. Und ja, ihre Schönheit wurde gerühmt. Es gibt aber jetzt keine belegbaren Beschreibungen, aber sie ist hier auf jeden Fall auch sehr adrett dargestellt. Der französische Königshof, an dem die Isabelle aufwuchs, war einer der wohlhabendsten und einflussreichsten in Europa. Und der Vater hat eben, wie das damals so üblich war, durch die geschickte Verheiratung der Kinder geguckt, dass er seinen Einfluss halt ausdehnt. Und die Isabelle sollte jetzt die Beziehungen zu England verbessern, mit dem der Vater im Krieg war, da ging es um so eine Provinz, die gerne beide haben wollten. Ja, und Edward II., den sie dann heiraten sollte, war das 14. Kind von dem englischen König Edward I. Da aber alle anderen Söhne gestorben sind, war er jetzt halt der einzige Thronfolger. Ja, die Isabella wurde top erzogen, also wirklich auf ihre Aufgaben vorbereitet. Bei dem Eduard wurde da nicht ganz so drauf geachtet. Ja, die sind dann 1303 verlobt worden und haben 5 Jahre später dann in Nordfrankreich geheiratet. Und ja, also ich finde, gegen das, was an diesem königlichen Hof passiert, da kann jede Daily Soap einpacken. Also Intrigen, Leidenschaften. Isabelle dann immer dazwischen, wirklich mit kühlem Kopf und hohen Moralvorstellungen, die aber sehr leidet unter ihrem Mann und unter seiner Lieblosigkeit. Die Ehe ist eine Zweckehe, der Mann ist schwul, also das war auch tatsächlich so. Und der Günstling wohnt direkt am Hof. laut der Geschichtsschreibung hatten die beiden auch ihre guten Zeiten. Also sie war halt einfach politisch viel erfahrener und hat ihm da auch geholfen. Sie hat auch beim Begräbnis auf ihren Wunsch hin das Behältnis mit dem Herz von Eduard auf ihre Brust gelegt bekommen, was halt nochmal so als weiterer Beleg dieser Verbundenheit gilt. In der Graphic Novel bezeichnet sie ihren Mann halt als Monster und er behandelt sie auch extrem herablassend. Ja, also Isabel ist klug, engagiert, agiert auch sehr geschickt. Die Lebensumstände für, ich weiß nicht, ob für Frauen allgemein, aber für sie sind total grausam. Sie ist einsam, total gefangen zwischen den Anforderungen, die eben die Krone an sie stellt. Sie verfolgt aber sehr hartnäckig den Weg, den sie für richtig hält und ist auch 1325 dann am Sturz ihres Mannes beteiligt. Das macht sie so ein bisschen umstritten in der Geschichte, ne, weil irgendwie war sie eine Coole, aber dass sie den König gestürzt hat, war halt dann irgendwie, ja. Der minderjährige Sohn wird dann sein Nachfolger und sie und ihr Geliebter, der halt mit bei dem Sturz auch beteiligt war. Die regieren dann noch so knapp 5 Jahre für ihn, bis er sich dann halt die Macht zurückholt und dann selber übernimmt. Ich finde, es ist eine unglaublich faszinierende, starke Frau und die Graphic Novel macht auch wirklich Lust, in die wahre Geschichte einzutauchen.
Das heißt, du hast jetzt, wo du die Graphic Novel quasi als Einstieg hattest, würdest du jetzt dir noch ein Sachbuch aus dem Regal ziehen, um dann mal zu gucken?
Ja, also ich habe danach tatsächlich dann noch recherchiert, also zum Beispiel mit diesem Herz, ne, was dann auf ihr lag, das hatte ich jetzt dann danach gelesen. Das kommt da überhaupt nicht drin vor. Also da stirbt der Mann halt am Ende und sie ist halt froh, dass sie denn los ist. Ja, und dann wollte ich aber auch nochmal für mich halt wissen, wie denn da jetzt, wie das denn wirklich war und was sie wirklich so gemacht und nicht gemacht hat. Ja,
cool. Also gibt es denn da aus der Reihe dann jetzt schon andere oder ist das sozusagen nee, der erste?
Das sind jetzt, also es ist nicht der erste, es gibt da noch mehr von. Es gibt noch über eine chinesische Dame, die dann Kaiserin wird. Und noch eine englische Dame. Genau, aber was wir jetzt haben, sind eben die 2 Bände. Also es gibt da erheblich ausführlichere Reihen, die jetzt eher so an die Rom-Geschichte, ne, so mit 5 Bänden oder mehr gehen. Das mit 2 Bänden fand ich jetzt ganz nett, um die zu lesen, ohne das Gefühl zu haben, ne, ich muss das jetzt bis in die Unendlichkeit weiterlesen.
Und zwar habe ich Illegal von Owen Colfer und Andrew Duncan. Das ist die Geschichte einer Flucht. Den Text hat der Owen Colfer geschrieben, der auch Artemis Fowl und Land of Stories geschrieben hat. Die Illustrationen sind von Giovanni Regano. Der hat auch zahlreiche Graphic Novels umgesetzt und hat die Kunstakademie von Disney in Italien besucht. Die 2 sind ein eingespieltes Team. Die haben also schon andere Sachen zusammen umgesetzt. Zum Beispiel die Artemis Fowl Graphic Novels. Die Geschichte ist folgende. Der Ebro ist 12 und flüchtet zusammen mit seinem Bruder aus Niger nach Europa. Zunächst durch die Wüste nach Libyen und dann per Schlauchboot nach Italien. Die Überfahrt endet tragisch. Ebro überlebt aber. Sein Bruder stirbt und er sieht das auch mit an. Und Gründe für die Flucht der beiden Brüder sind, dass sie Waisen sind. Sie lebten bei einem alkoholkranken Verwandten, der sich aber überhaupt nicht um sie kümmert, sondern sie eher ausnutzt. Es gibt Hungersnot im Land und mangelnde medizinische Versorgung. Der Ebro erzählt in der Ich-Form und es gibt mehrere Zeitebenen, nämlich einmal die Gegenwart im Boot und dann Rückblicke auf verschiedene Stationen vor der Reise und auch auf der Reise. Es gibt verschiedene Sprachebenen, die dann auch grafisch abgesetzt sind, nämlich einmal, was er natürlich wirklich sagt, in Sprechblasen. Dann gibt es aber auch Erzählungen und Gedanken, Erklärungen und Gedanken, die er hat. Und noch in einer anderen Form dann Informationen, die jemand Fremdes im Prinzip noch zur Seite stellt. Ich finde, dass die Graphic Novel das abstrakte Thema Minderjährige alleine auf der Flucht, dass es das viel greifbarer macht. Ne? Jeder hört davon in den Nachrichten und dann sind es Zahlen und man sieht vielleicht ein paar Bilder, aber das macht es so persönlich und es spricht einen auf einer Gefühlsebene an. Und ich hoffe einfach auch, dass das vielleicht auch Leute lesen und sich dann mit dem Thema beschäftigen, die vielleicht keinen Roman oder kein Sachbuch darüber lesen würden und dass sie sich so mehr in die Flüchtlinge, die hier ankommen, einfach einfühlen können.
Und das ist ja auch bewusst auch, also es ist auch ein Jugendbuch, auch wenn wir es jetzt in den Erwachsenenbereich gestellt haben, ist auch ein Jugendautor. Ja, und also ich denke auch, man kann es total gut in der Schule auch nutzen.
Ja,
um die Schüler da irgendwie anders und untrockener an das Thema ranzuführen. Mhm. Ja, die Geschichte ist, also natürlich ist die dramatisch, aber ich finde es jetzt nicht überdramatisch und sie haben sich auch an tatsächlichen Flüchtlingsgeschichten einfach orientiert.
Also mein Mutterherz und Hirn haben sich da einen Kampf geliefert. Ne? Ich habe gelesen und habe gedacht, oh Gott, ab 11, ne? Willst du das Kindern ab 11 so antun? Und dann hat das andere ich gesagt, guck dir mal an, was die an Computerspielen spielen, ne? Was da an Gewalt vorkommt. Dann sagte wieder das arme Mutter ich, ja, aber das ist ja jetzt fast wirklich, ne? Ich meine, es gibt ja so und so viele Leute, die umkommen und ertrinken und Kinder, die da in dieser schrecklichen Situation sind. Dann sagt das andere wieder, ja genau, und deswegen müssen die das ja lesen, ne? Ich war immer so hin und her. Also es ist nicht übertrieben grausig dargestellt, also vom Text sowieso nicht. Der Text bleibt immer relativ distanziert, dadurch kann man das ganz gut ertragen. Und die Bilder schlachten das jetzt auch nicht aus, aber es ist schon, also wenn du siehst, wie dieser Bruder ertrinkt und wie die Augen aussehen oder wie der Ebro hinterher in diesem Auffanglager sitzt und sich erinnert, was er alles mitgemacht hat und was er gesehen hat und aber keine Worte dafür hat, da ist dann kein Text mehr. Du siehst nur diese Bilder, die im Prinzip in seinem Kopf vorbeiziehen. Also das trifft einen dann schon.
Ja, also ja? Ich finde die ganze Flucht, also was die einfach erleben und auf sich nehmen und wie hart die beiden einfach an jedem Ort, also es ist egal, wo die hinkommen, die kämpfen immer ums Überleben. Und wie skrupellos auch die Leute sind, die halt dann, ne, durch die Wüste chauffieren. Ja.
Ja, genau, die sich einfach daran bereichern an dieser Not, die die haben, ne? Und die dann teilweise auch einfach da sitzen lassen. Genau. Also es hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich finde das Buch sehr positiv. Ich hoffe auch wirklich, dass das viele, viele lesen und dann vielleicht auch eine andere Einstellung bekommen. Ja.
Aber es gibt niemand, der das nur macht. Echt.
Ja, es macht keiner aus Jux und Dollerei. Es gibt ja immer Leute, die sagen, hier Wirtschaftsflüchtlinge oder so. Niemand tut sich das an, wenn er nicht wirklich äußerste Not hat. Ja.
Ja, also es lohnt sich, aber es ist nichts, um das irgendwie glücklich dann zuzuklappen und gut gelaunt weiterzumachen.
Nee,
fand ich. Also danach war man echt tief getroffen.
Ja, nicht ganz so heavy wird es bei der letzten Graphic Novel, die wir dabei haben. Und zwar habe ich Irgendwo zu Hause von Fumio Obata mitgebracht, beziehungsweise wir haben das witzigerweise auch auf Englisch, was ich gar nicht wusste, was ich so durch Zufall rausgefunden habe. Da heißt es dann Just So Happens und ich kann euch die Cover einmal zeigen. Die sehen nämlich total unterschiedlich aus und prinzipiell gefällt mir das Deutsche auch besser, muss ich ehrlich gestehen. Das eine Mal. genau, und es geht um Yumiko, eine junge Japanerin, die seit 6 Jahren in London lebt und dort eine erfolgreiche Designagentur führt und sich eigentlich auch zu Hause fühlt. Sie ist mit einem Engländer liiert und klar, sie ist nicht in England geboren. Sie ist immer noch Japanerin, aber sie fühlt sich dann doch schon relativ zu Hause da. Und dann kommt ihr Vater beim Bergsteigen um und sie muss zurück nach Japan, um dann da sich zusammen mit ihrer Mutter und ihrer verbliebenen Familie um die Beerdigung und um alles Weitere zu kümmern. Und was, es geht halt viel um so, dass sie sich zwischen zwei Kulturen gefangen fühlt. Sie lebt jetzt seit 6 Jahren in London, ist doch sehr, sehr britisch schon in ihren ganzen Gewohnheiten und fragt sich jetzt, wie sie das jetzt halt so in Einklang mit sich bringen soll, halt wo sie herkommt und was sie dort gelernt hat, was halt auch zum Beispiel die Genderstrukturen angeht oder auch generell so die, ja, auch die Gewohnheiten, die halt ihre Familie auch hat. Und was ist denn eigentlich zu Hause und kann man wieder nach Hause kommen, wenn man einmal weggegangen ist? Oder ist das, oder kann man das zu Hause überhaupt jemals wiedererlangen? Oder ja, ist das einfach was sich mit dem Leben weiterentwickelt? Und das fand ich eigentlich auch super interessant. Und also wie man auf dem Cover schon sieht, das ist halt in Watercolor gezeichnet. Und was ich super interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut sieht, aber teilweise hast du halt das Lineart und dann hast du die Farbe und die ist einfach nur draufgekleckst sozusagen. Die füllt also nicht alles aus, was man sieht, sondern nur einen Bereich und geht dann noch über die Linien drüber. Und das fand ich halt super interessant. Und generell ist es halt sehr, sehr matt gehalten. Die Melancholie, die in der Graphic Novel doch zum Tragen kommt, wird dadurch nochmal verstärkt. Also fand ich eigentlich ziemlich cool, hat mir sehr gut gefallen.
Also ich war vorher niemand, der viele Graphic Novels gelesen hat. Ich habe schon mal reingeguckt oder so. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz angetan von dem Genre, weil es noch eine weitere Ebene bietet mit den Zeichnungen, ne, die einen auch nochmal anspricht und die Geschichte befördert. Also ich glaube, ich lese jetzt demnächst mehr.
Ja, ich bin auch immer, ich sehe immer die Cover, wenn du die kaufst, Linda, und bin nur so, ach, die sehen aber schön aus. Und dann gucke ich da rein und denke ich mir, der Zeichenstil, weil ich doch sehr, sehr eigen bin, was meinen Zeichenstil angeht, so als ehemalige Manga-Leserin. Aber ich hatte echt Spaß jetzt, also bei denen, muss ich sagen.
Schön. Ja. Ja, also mich begeistert immer noch, wie vielfältig die sind. Also das ist echt zu sämtlichen Bereichen, was es gibt. Und ich finde auch, dass die ganz schwere Themen, also wie zum Beispiel jetzt bei dem Illegal, greifbarer machen können, weil sie eben erlauben, einfach nur was zu sehen und sich die eigenen Gedanken dazu zu machen und nicht immer alles mit Texten beschreiben müssen. Also das finde ich ist echt ein Vorteil bei den Bildern.
Ja, ich finde oft, wenn du halt einen Text hast, dann ist es so, du musst das halt beschreiben und deswegen ist es oft sehr, sehr, ja, so in your face, dass du halt wirklich, es wird dir halt entgegengeworfen und du musst es halt wirklich so nehmen, wie du sagst. Und bei den Bildern kannst du dir einfach deine eigenen Gedanken machen und die Bilder sagen halt das aus, was halt wichtig ist. Mhm. Das finde ich halt auch ziemlich cool.
Ja, also einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch was dabei. Das nächste Mal wird ganz locker leicht. Wir wollen Strandlektüre vorstellen und freuen uns, wenn ihr wieder zuhört.
Und wir sind auch nicht alleine nächstes Mal. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast dabei. Aber wer das ist, das verraten wir natürlich nicht.
Okay.
Wir können es auch gerne verraten.
Nein, müssen wir nicht. Wir verraten das nicht und ihr müsst einfach zuhören.
Genau. Dann sehen wir uns nächstes Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Und bevor ihr ausschaltet, denkt daran, uns auf Facebook und Instagram zu folgen. Wir posten verschiedene Medientipps, Sachen aus dem Bibliotheksalltag und auch wieder Veranstaltungshinweise, denn wir dürfen wieder Veranstaltungen machen.
Gerade jetzt in den Sommerferien bieten wir für Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren noch einen Calliope-Kurs an. Da wird unter professioneller Anleitung ein vielseitiger Mikrocomputer kennengelernt und damit kann man eine spannende Rätseljagd gestalten. Die ganze Veranstaltung findet am 3., 5. und 6. August statt, jeweils von 11 bis 14.30 Uhr. Das Ganze ist kostenlos und dann kann man am 8. August das Ganze auch testen von 15 bis 17 Uhr. Außerdem haben wir am 2.8. und am 4.8. einen Do-It-Yourself-Podcast-Kurs. Auch hier sprechen wir Kinder und Jugendliche an, die zwischen 12 und 14 Jahre alt sind. Einfach bis von einem Buch oder einem Game oder einem Film oder einem Manga, was auch immer, total begeistert. Und möchtest das gerne auch in Bibliothek begeistert vorstellen, dann kannst du das machen. Melde dich einfach über die Ferienspiele oder auch über uns an und dann können wir das alles zusammen machen. Bis dann!